MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank.
Herzlich willkommen, werte Zuseher, zu dieser Ausgabe des MenaWatch Talks. In einer turbulenten Zeit, in einer immer turbulenter werdenden Welt, ist es uns eine große Freude, heute wieder Thomas von der Ostensacken zu Gast zu haben, der uns heute aus Istanbul zugeschaltet ist. Und wir werden uns zumindest anfänglich mal über den Iran unterhalten und dann mal einen Schritt zurück machen und einen etwas größeren Blick auf viele der Entwicklungen werfen, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Also zunächst einmal, hallo Thomas, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast und schöne Zeit hoffentlich hast in Istanbul.
Heute wieder wunderbares Wetter. Gestern war Schneeregen, aber heute haltet ihr mich davon ab, das gute Wetter draußen zu genießen.
Gut, dann machen wir das schnell, auf dass du bald raus in die Sonne kannst. Wir müssen natürlich über das sprechen, was abgesehen von den USA momentan die Schlagzeilen beherrscht. Das sind die Proteste im Iran, die jetzt seit mehr als zwei Wochen anhalten, sich, wie es scheint, ausweiten, aber auch, zumindest soweit man das irgendwie nachvollziehen kann, auch die Repression des Regimes noch immer weiter anwächst. Es ist von Hunderten, wenn nicht Tausenden Toten mittlerweile die Rede. Wie schätzt du die Lage aktuell ein? Ist das eine Wiederholung dieser periodischen Demonstrationswellen, die wir in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt haben, die das Regime wieder mit Repressionen in den Griff bekommen wird? Oder haben wir es jetzt wirklich mit was anderem zu tun?
Ja, also es ist sowohl als auch. Ne? Es ist eine Wiederholung der großen Proteste von 22 oder auch von 2019. Es scheint aber von der Menge an Leuten, aus geografischen Ausbreitung wirklich in allen Teilen des Irans, also inzwischen wird das gemeldet aus Gebieten, die hauptsächlich arabisch besiedelt sind, in Ahwaz, aus Balutschistan, aus Aserbaidschan, aus Kurdistan und eben aus dem persischen Kernland, scheint es quantitativ fast noch mehr zu sein als vorher. Und die Repression der letzten Tage scheint enorm gewesen zu sein. Also die letzte Meldung jetzt eben gerade von Iran International war, dass sie von inzwischen 12.000 Toten ausgehen. Vermutlich sind es mehr. Wir haben ja einfach im Moment das Problem dieses völligen Internet-Blackouts. Also seit Donnerstag Nachmittag ist das Internet sind Internet- und Telefonleitungen im Iran abgeschaltet. Also die Informationen, die man momentan noch bekommt, sind über Satellitentelefone oder Starlink. Und das Starlink ist nicht wirklich gut abgedeckt im Iran und es scheint eine sehr systematische Störung durch irgendwelche Geheimdienste zu geben. Also 12.000 Tote, wahnsinnig viele Verletzte. Es hat Bilder gegeben, wirklich von Leichenstapeln vor Krankenhäusern. Ich denke, es ist eine extrem brutale Angelegenheit. Ob es diesmal gelingt, kann niemand von uns beurteilen. Also die letzten Informationen, die ich jetzt eben gerade noch gesehen habe, sind, dass die Oppositionspublikation Iran International inzwischen von mindestens 12.000 Toten ausgeht und entsprechend vielen Verletzten. Also es scheint in den letzten 48 Stunden eine massive, brutale Repression vonstatten gegangen zu sein. In den ersten Tagen der Proteste haben sich Sicherheitskräfte noch teilweise zurückgehalten. Das hängt natürlich auch immer damit zusammen, dass dann irgendwann der Iran das Internet ausschaltet. Das heißt, Bilder kommen nicht mehr rüber, Leute können nicht mehr kommunizieren. Wir haben keinerlei Kontakte auch mehr zu unseren Freunden und Bekannten im Iran. Das weist auf zweierlei hin. Erstens, es sind ähnliche Proteste wie auch 2022. Sie gehen auf ähnliche Gründe zurück. Da hat sich im Iran ja nichts geändert. Sie scheinen aber quantitativ größer zu sein. Da sind wirklich Millionen auf der Straße offensichtlich. Sie finden in allen Teilen des Iran statt. Das ist auch ganz wichtig. Also es wird gemeldet, dass von dem persischen Kerngebiet Kurdistan, Aserbaidschan, in Ahwaz, Baluchistan überall demonstriert wird, überall protestiert wird, zum Teil auch sehr militant, also Regierungsgebäude gehen in Flammen auf, Moscheen werden angezündet als Symbole der Herrschaft des Regimes und es kommt zu Zusammenstößen mit den Sicherheitskräften. Ich denke einfach, das Problem ist, und das wissen wir aus den letzten zwei Jahrzehnten, wenn ein Regime wirklich bereit ist, mit absoluter Brutalität gegen so eine Protestbewegung vorzugehen, gelingt ihnen das. Das war in Weißrussland so, das ist in vielen arabischen Ländern so gewesen. Also nur wenn große, entweder innerhalb des Regimes es Differenzen, Brüche gibt, das war in Tunesien 2011 etwa die Differenz zwischen Polizei und Militär, wenn Sicherheitskräfte überlaufen oder wenn das Regime eben nicht maximale Gewalt anwendet, haben solche Proteste Chancen auf Erfolg. Insofern ist in diesem Fall die Frage wieder, ist es eine Eskalationsstufe, wiederholt sich das, was man seit 2009 kennt, oder passiert etwas Neues? Und ob etwas Neues passiert, ist die Frage, interveniert eine dritte Kraft von außen, worauf sehr viele Iraner momentan hoffen, oder ist dieses Regime inzwischen so marode, dass es diese brutale Repression längerfristig nicht durchhält?
Die Frage, die sich natürlich stellt, ist, wie könnte eine Intervention von außen denn helfen? Also natürlich ist von den USA die Rede und Trump hat ja da sehr markige Ankündigungen gemacht, aber das ist nun auch wiederum bei Trump nun nichts Ungewöhnliches, dass da starke Sprüche kommen, auf die dann oftmal aber auch wenig folgt. Es gibt einige, die sagen, er hat sich da jetzt so weit aus dem Fenster gelehnt, also er hat ja gesagt, wenn ihr schießt, dann schießen wir auch, also in Richtung des Regimes, und das ist offenkundig schon längst der Fall. Ob er sich da dazu gezwungen sieht, irgendwas zu tun, wird man sehen, aber was könnte denn hilfreich sein für die Demonstranten, für die Protestbewegung?
Na gut, ich meine, ich bin kein Militärexperte, aber ich denke, gezielte Angriffe auf Kasernen, Einrichtungen der Revolutionsgardisten und der Basiji mit einer gewissen Eskalation, das können die Amerikaner problemlos machen, würde einerseits als klares Zeichen auch für den Demonstranten verstanden werden und andererseits sich einigen Leuten innerhalb der Sicherheitskräfte überlegen lassen, ob sie das wirklich so weitermachen wollen. Ne? Ich denke, da gibt es Möglichkeiten. Also das, was er jetzt gestern Nacht da gemacht hat, 25% Zölle auf Handelspartner des Irans verhandeln, ist lächerlich. Das ist also noch unter der roten Linie von Obama 2013 in Syrien. Also wenn es dabei bleibt, war es eine Wiederholung letztlich dieser roten Linie, die Obama in Syrien erklärt hat, die natürlich eine ganz, ganz fatale ein ganz fatales Signal dann für ganz, ganz viele Menschen ist, weil die Leute vor Ort glauben wirklich, dass dann ihnen eben die USA oder irgendwelche europäischen Länder wirklich zu Hilfe kommen. Das war ja in Syrien genau dasselbe. Und wenn dann nichts passiert, sind sie der Repression des Regimes einfach doppelt ausgeliefert. Also wenn das es gewesen ist, ein paar Zölle und mehr nicht, dann wäre es besser gewesen, die USA hätten schlicht und ergreifend den Mund gehalten. Weil diese Ankündigungen, Erwartungshaltungen schaffen und dann nicht liefern, sind das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann. Die zweite ganz wichtige Sache ist eben, ist es möglich, zum Beispiel dass Starlink wirklich Internet wiederherzustellen. Das ist das, was im Iran kommt. Wir brauchen Internet. Ohne Internet sind wir stumm und wir können uns nicht organisieren. Also wäre es möglich, da wirklich sinnvoll dafür für eine Bereitstellung für zu sorgen. Und dann ist natürlich die Frage, welche Möglichkeiten gibt es einfach klar zu sagen, dass das sind jetzt hier die roten Linien und wenn ihr die überschreitet, dann werden wir ein noch härteres Sanktionsregime fahren, dann werden wir euch noch mehr aus internationalen Finanz- und Handelsströmen ausschalten und das werden wir dann auch konsequent durchziehen. Aber das sehe ich im Moment weder aus den USA noch aus Europa.
Ja, vor allem, ich meine, mit Sanktionen ist dieses Regime seit Jahrzehnten konfrontiert. Also das ist ja nichts, was irgendwie unmittelbar eine Hilfe ist, sondern das hat, wenn überhaupt, dann im Zeitraum von Jahren irgendeine Wirkung. Also das wird ja nicht helfen. Man kann zumindest den Europäern nicht vorwerfen, dass sie irgendwelche roten Linien ziehen, die sie nicht halten würden. Die ziehen einfach keine Linien und deswegen kann da auch niemand enttäuscht werden. Also ich meine, die Reaktion der EU bis jetzt hat im Wesentlichen darin bestanden zu sagen, wir rufen das Regime zur höchsten Zurückhaltung auf. Naja, das wird Sie ziemlich beeindrucken, nehme ich an.
Gut, das kennen wir, das ist nichts Neues, das ist seit 2009 die europäische Außenpolitik. Also Sie können mich nicht wirklich enttäuschen, weil die Erwartungshaltung ist null. Also die Frage ist in diesem Fall jetzt wirklich gewesen, was machen die USA? In geringerem Maße, was macht Israel? Das sind die zwei Akteure, die Europa wäre militärisch ja auch letztlich überhaupt nicht in der Lage, da irgendwie groß etwas zu unternehmen. Insofern, die Kritik an Europa ist völlig gerechtfertigt und da können wir Artikel auspacken, die wir 2009 geschrieben haben. Also da hat sich ja nichts qualitativ Neues entwickelt und sie kriegen es bis heute nicht hin, zum Beispiel die Revolutionsgardisten auf eine Terrorliste zu setzen oder sowas. Aber das ist ein bisschen müßig, sich da jetzt über Europa aufzuregen, weil wie gesagt, von denen erwartet man schon gar nichts mehr.
Ein Thema, das hier auch in der medialen Berichterstattung eine Rolle spielt, ist die, wenn man so möchte, inhaltliche Ausrichtung dieser Proteste. Also man hört ja immer wieder und liest immer wieder, dass in Sprechchören oder in Parolen vom Schah die Rede ist und von Pahlavi die Rede ist. Dann wird da darüber diskutiert, auch in exiliranischen Kreisen sehr hitzig darüber debattiert, welche Rolle jetzt eigentlich der Sohn des ehemaligen Schah spielt und ob das ein hinderlicher Einfluss ist, den der da ausübt, wie viel Gefolgschaft der im Iran überhaupt hat. Wie schätzt du das ein?
Na gut, ich meine, erstmal wissen wir aus auch trauriger langjähriger Erfahrung als Unterstützer der iranischen Opposition, die iranische Opposition im Exil ist sehr schwach und wahnsinnig zersplittert und letztlich als Akteur fast inexistent. Ne? So, was auch daran liegt, dass Goebbels hat das mal bei den Dritten Reich gesagt, man muss Leute nur über die nächste Grenze jagen, im Exil spielen die dann irgendwann keine Rolle mehr. Das zweite im Iran ist, es gibt einfach, wenn diese Konflikte eskalieren, es gibt keine namhafte, bewaffnete Kraft, die sich diesen Sicherheitskräften entgegenstellen kann. Also das ist nicht jetzt das Modell Syrien, wo 30.000, wir können von denen halten, was sie wollen, gut bewaffnete, ausgebildete Milizionäre mit langer militärischer Erfahrung einfach eine militärische Konfrontation mit dem Regime suchen und am Ende militärisch gewinnen. Das gibt es im Iran nicht. Es gibt ein paar Waffen in Kurdistan, in Balutschistan, das spielt aber, denke ich, letztlich keine Rolle. Also ist die Frage, ob viele Leute sich einfach erhoffen, jetzt A, dass der Schah-Sohn so eine Art von Integrationsfigur ist und B, vermittelt er natürlich ganz stark seit 2022 den Eindruck, dass er irgendwie sehr nah an der US-Administration, an den Israelis ist. Also man sich dann erhofft, wenn man sozusagen den Schah unterstützt, dass das dazu führt, dass diese erwünschte Intervention von außen kommt. Das, denke ich, spielt eine große Rolle. Wenn jetzt auf iranischen Straßen pro Schah Parolen gerufen werden, können das Schahanhänger sein, es kann aber auch der Versuch sein, maximal Sicherheitskräfte des Regimes zu provozieren, weil einfach für die Islamische Republik die alte Schah-Monarchie der Feind Nummer eins ist. Das heißt, ich erkläre mich mit dem Schah solidarisch, das ist im Iran eine Aussage, ich bin maximal für das Ende der Islamischen Republik. Und dann gibt es, denke ich, natürlich Schah-Anhänger, die hoffen, dass sozusagen mit der Rückkehr des Schah-Sohns man irgendwie in eine Zeit vor 1979 zurückkehrt, da eine Integrationsfigur hat, Iran wieder zu dem wird, was es früher mal war. Wobei natürlich die Mehrheit derjenigen, die jetzt im Iran demonstrieren, die sind unter 30 oder unter 35. Das heißt, die haben mit diesem alten monarchistischen Iran überhaupt noch nicht mal persönliche Erinnerungen mehr daran. Ne? Aus europäischer oder amerikanischer Sicht ist das insofern fatal, als einfach seit Jahrzehnten diese Frage, die iranische Opposition, die eh schon sehr zersplittert ist, extrem polarisiert in einfach Republikaner und Monarchisten. Und bevor überhaupt das Regime weg ist, und in solchen Momenten geht es erstmal um Masse, das heißt, jeder, der mit auf der Straße ist, jeder, der dagegen mit demonstriert, ist einer mehr, ist wichtig, das ist eine Frage von Quantität. Und in dieser Zeit geht jetzt sozusagen ein Streit los, was passiert mit dem Iran nach dem Sturz des Regimes. Und das, denke ich, ist sehr kontraproduktiv. Und es ist unschön zu sehen, was es da für wirklich heftige persönliche auch Auseinandersetzungen zwischen auf Facebook oder anderswo zwischen eben Schah-Anhängern und Schah-Gegnern geht. Wichtiger erscheint mir, und das ist, denke ich, einer der wirklichen Knackpunkte, ob das im Iran funktioniert oder nicht, dass für sehr viele der Parteien und Vertreter der nationalen Gruppierungen im Iran, und wir dürfen ja nicht vergessen, der Iran ist nicht Persien. Also Perser machen bisschen mehr als die Mehrheit der Bevölkerung im Iran aus, aber es gibt ganz, ganz große Gruppen von Aserbaidschanern, Kurden, Luren, Arabern, Balutschen, die nationale Aspirationen haben, die also nicht, die eine eine Haltung gegen die Islamische Republik haben, aber auch sagen, wir wollen in einem neuen Iran, dass unsere nationalen Rechte in Form von Föderalismus oder irgendwelcher Selbstbestimmung geachtet werden. Und für die ist der Schah jetzt nicht nur Repräsentation der Monarchie, sondern auch eines sehr stark perso-orientierten Zentralstaats. Und die großen Erfolge und die großen Unterschiede, die es gibt, ist eben, dass 2022 mit Mahsa Amini, eine Kurdin, ins Zentrum dieser Proteste getreten ist und die Slogans ja auch alle kurdisch waren, also die auf den Straßen gerufen wurden. Und wir jetzt sehen, also die Proteste finden momentan überall statt, in allen Teilen des Irans und auch von allen Gruppen des Irans. Und die einzige Chance, die solche Massenproteste, wenn überhaupt, haben, ist, dass sie an so vielen Orten gleichzeitig stattfinden, dass die Sicherheitskräfte so ausgedünnt sind, dass sie die nicht alle parallel niederschlagen können, sondern so ein Divide und Impera machen müssen. Das haben sie in der Vergangenheit immer gemacht. Wir wissen, Proteste in Kurdistan oder unter Arabern im Südiran werden viel brutaler niedergeschlagen als im persischen Zentrum. Also gegen die nationalen Minderheiten ist die Repression größer als gegen die sozusagen gegen das persische Zentrum des Iran. Und momentan sehen wir, alle sind auf der Straße. Wenn jetzt eine Tendenz entsteht in einen neuen persischen Nationalismus oder auch persischen Chauvinismus, kann es sehr schnell sein, dass Vertreter verschiedener nationaler Gruppierungen im Iran sagen, nein, da ziehen wir uns wieder zurück, weil wir zahlen eh immer den höchsten Preis für jeden Protest. Das sind nicht die Perser, das sind wir. Also und zweitens, wir wollen nicht wieder sozusagen Opfer eines persisch-chauvinistischen Nationalismus werden. Und da hat in der Vergangenheit bei so zentral wichtigen Fragen wie Föderalismus etwa, also Selbstbestimmungsrecht in Kurdistan, in Aserbaidschan, der Schah immer sehr deutlich gesagt, dass er für einen doch zentralistischen persischen Nationalstaat ist. Also ist es alles sehr, sehr kompliziert, weil auf der anderen Seite jetzt natürlich eine Person wie der Schah es schafft, dass etwa in den USA am Persischen Golf, vermutlich auch in Israel, Leute, die Angst haben vor Volksaufständen, dem, was so ein revolutionärer Sturz einer Regierung für Folgen für die Region hat, sich erhoffen, mit so einer Figur wie dem Schah-Sohn gibt es Stabilität, gibt es ein Zentrum und dann vielleicht so eine, entwickelt sich der Iran so in Richtung der monarchischen Golfstaaten. Da dürfen wir ja nicht vergessen, die Trump-Administration hat ja letztens durch ihren Botschafter hier aus der Türkei und Sondergesandten für Syrien, Tom Barrack, ganz klar gesagt, Demokratien sind kein gutes Modell für den Nahen Osten, Monarchien sind's und also am besten leben Menschen im Nahen Osten unter Monarchien. Das war natürlich Richtung Golf gerichtet, aber das ist schon auch ein wichtiger Aspekt, denn wir dürfen nicht vergessen, was da für ein Sprengstoff auch drin steckt. Also wenn der Iran, wo es eben keine organisierte Opposition gibt, das wichtigste Land im Nahen Osten, wirklich im Nervenzentrum der ganzen Region, sollte dieses Regime nach 50 Jahren stürzen, die Folgen, die Beben, die das auslösen wird, die kann man sich überhaupt nicht ausmalen.
Du hast jetzt mehrfach schon von den Minderheitenregionen im Iran gesprochen. Eines der Hauptgebiete, in denen ja auch 2022 diese Masa Amini-Proteste immer stattgefunden haben, sind ja die kurdischen Gebiete. Da gab es ja noch 2022 immer die Aufforderung im Prinzip an die kurdischen Parteien, die ja über bewaffnete Einheiten verfügen. Ja, was ist jetzt mit euch? Wo sind diese Peschmerga? Warum schützen die uns nicht? Ist das auch wieder jetzt wieder der Zwiespalt, in dem diese Gruppen stecken? Siehst du irgendwelche Hinweise darauf, dass die eingreifen könnten oder in Teilen des Iran zumindest das Regime verdrängen könnten?
Ich denke, es gibt da ein paar bewaffnete Peschmerga von der kurdischen Demokratischen Partei Iran, der PJEK. Ich denke nicht, dass das wirklich eine militärisch relevante Gruppierung sind. In dem Augenblick, wo Kurden oder Balutschen oder Araber im Iran den bewaffneten Aufstand starten, wird das Regime mit einer unglaublichen Brutalität zurückschlagen. Und die Angst auch von kurdischer Seite ist, dass dann ein Konflikt ethnisiert wird und sehr, sehr viele Perser sich zurückziehen und die Kurden alleine lassen. Es gibt in jedem Land traumatische kurdische Erfahrungen. Das ist im Irak der Verrat der USA an Barzani. Und das ist im Iran sozusagen, dass in den 80er Jahren es im Iranisch-Kurdistan noch massiven bewaffneten Widerstand auch gegen das neue Regime gegeben hat und das irgendwann hängen gelassen wurde. Und die Kurden sind da hat es Riesenmassaker gegeben und die Angst einfach von kurdischer Seite ist so etwas passiert wieder. Das heißt, momentan, wie auch schon 2022, sind Flashpoints des militanten Straßenwiderstands, wo wirklich auch viel in Flammen aufgeht, liegen in kurdischen Provinzen. Also auch die viele, viele Bilder, die vor dem Blackout kamen aus Ilham, aus kurdischen Orten. Aber ich denke, jetzt so bewaffneten Kampf à la PKK in 80er Jahren im Irak oder in der Türkei oder der kurdischen Peschmerga im Irak erwarte ich ehrlich gestanden nicht im Iran. Und ich es würde auch, die Kurden würden da einen extrem hohen Preis bezahlen.
Du hast auch schon angesprochen, es hat sich zum Teil schon ein wenig die soziale, wenn man so will, die Basis dieser Protestbewegung verändert. Also es haben jetzt schon auch Bevölkerungsgruppen zumindest anfänglich mitgemacht, die bislang eher so zu den sichersten Unterstützern des Regimes eigentlich gezählt haben, also diese berühmten Basaris und diese Leute. Aber nichtsdestotrotz ist der Iran eben ein Land mit sehr, sehr vielen jungen Menschen und es sind diese jungen Menschen, die mit dieser Islamischen Republik einfach nichts mehr anfangen können, weil die ihnen auch schlicht keine Zukunft bieten kann. Das ist aber ein Phänomen, das nicht nur den Iran betrifft, sondern das sehen wir ja quer durch die gesamte Region, durch Nordafrika und so weiter.
Also wir müssen das inzwischen, weil der Iran ist da ein sehr, sehr spannendes Beispiel, ein bisschen gerade rücken. Offiziell wird der Iran in Kürze eine Aging Society werden. Also der Iran hatte zu Zeiten der islamischen Revolution eine der höchsten Geburtenraten der Welt. Ich glaube, das waren über 8 Kinder pro Frau. Und momentan ist die Geburtenrate im Iran irgendwo bei 1,6. Das heißt, offiziell, also der Iran ist jetzt schon eine schrumpfende Gesellschaft. Das auch mal in Richtung von all den Leuten, die da über Geburten-Dschihad und die ganzen Muslime kriegen so viele Kinder, das ist vollkommener Unfug. Mit einer Zeitverzögerung von ungefähr 20, 30 Jahren haben wir es jetzt in dieser ganzen Region damit zu tun, dass fast so wenig Kinder wie in Europa geboren werden. Also ganz lustig, ich bin ja gerade in der Türkei. In der Türkei gibt es diese große Diskussion, was tun wir jetzt eigentlich mit all diesen Rentnern? Das war früher eine völlig unbekannte sozusagen soziale Gruppe, viele alte Leute. Und jetzt hat man plötzlich in der Türkei mehr alte Leute als Leute unter 10. Was neu ist, das verändert Gesellschaften grundlegend. Der Iran ist gerade an einem Kipppunkt. Noch 2009 hatte der Iran, glaube ich, ein Durchschnittsalter von unter 30, inzwischen ist das Durchschnittsalter im Iran über 30. Das ist also immer noch eine junge Generation, aber es ist nicht mehr, wie zum Beispiel im Sahel, dass sie die absolute Mehrheit der Bevölkerung ausmacht. Ne? So ganz krasse Fälle sind Mali, Tschad, wo das Durchschnittsalter 17 ist. Iran ist 32, wird sehr, sehr schnell veraltern, aber klar, die Träger dieser ganzen Protestbewegung sind junge Leute, die schlicht und ergreifend, du hast es gesagt, die Schnauze voll haben, die schon lange, das ohne Kopftuch, Mädchen und Frauen, die ohne Kopftuch auf die Straße gehen, Subkulturen entwickeln, die Widerstandsformen entwickelt haben, die sich überlegen, wie man dagegen vorgehen kann, und neuerdings, und das gilt jetzt auch für den Iran, und das, denke ich, ist sehr interessant, global vernetzt sind. Also wir hatten letztes Jahr, das hat in Europa ja nur auf sehr wenig Resonanz gestoßen, an ganz unterschiedlichen Teilen des Planeten sogenannte Gen Z-Aufstände, also von dieser jungen Generation. Das war Nepal, das war Madagaskar, das war Marokko, das war Peru, das war Serbien. Und über kulturelle, nationale, religiöse, geografische Grenzen hinweg hat diese Gen Z sich weitestgehend sehr, sehr eng miteinander ausgetauscht, gleiche Symbole benutzt und verstanden. Uns geht es sozusagen global um dieselben Probleme. Wir leben in völlig verrotteten, korrupten Gesellschaften, in denen es weder eine ökonomische Perspektive gibt, noch eine soziale Perspektive. Und wir haben letztlich die einzige Chance, sind Massenaufstände dagegen als junge Menschen. Das hat in Nepal, hat das ja funktioniert innerhalb von 4-5 Tagen. In Madagaskar hat es immerhin zu einem Regierungswechsel geführt. In Marokko ist es niedergeschlagen worden. Und in dem Kontext steht jetzt auch diese Proteste im Iran. Und diese ganzen Proteste haben ja eigentlich auch 2009 genauso im Iran angefangen. Also diese Geschichten, plötzlich Twitter und Austausch über Internet und Protestbewegung ohne klare Führung. Das hat ja eigentlich, kommt das alles von 2009. Da hat dies global angefangen. Und natürlich stellen wir jetzt, wenn man sich da ein bisschen beschäftigt, fest, es gibt da hat es natürlich auch Entwicklungen gegeben. Junge Leute fangen an, sich zu organisieren auf dieser unhierarchischen Art und Weise, entwickeln Widerstandsmodelle, tauschen sich aus, wie man am effizientesten protestieren kann, wie man mit Sicherheitskräften umgeht und so weiter und so fort. Also vor dem Hintergrund ist das im Iran natürlich ganz stark zu sehen, wobei im Iran nochmal ganz spezifisch natürlich jetzt diese islamistisch konnotierte Unterdrückung von Frauen, von freier Kultur und Ähnliches dazukommt, gegen das Menschen, junge Menschen beiden Geschlechts seit Jahren immer stärker opponieren und rebellieren, sei es auf kultureller oder sei es auf politischer Ebene.
Wobei der Iran ja insofern auch ein spannendes Gebiet ist, weil man da die Ungleichzeitigkeit sozusagen der Entwicklungen auch sehen kann, die so Bevölkerungsentwicklung nehmen kann. Also es scheint ja wohl so zu sein, dass es in den eher wohlhabenden Teilen, also jetzt Teheran und andere Ballungszentren vor allem, dort hat man es eben mit dieser extremen Geburtenarmut zu tun, während in den ärmeren und eher randständigen Gebieten, Sistan, Belutschistan, teilweise Kurdistan, die Geburtenraten nach wie vor sehr hoch sind. Also es scheint da im Land auch große, große Unterschiede zu geben, ähnlich wie es auf globaler Ebene zu sehen sind, also wo es ja tendenziell auch so ist, dass die wohlhabenden Regionen schlicht und ergreifend wenig oder keine Kinder mehr kriegen. Und es sind halt vor allem ärmere Regionen, in denen die Geburtenraten hoch sind. Eben aktuell heißt es, dass eigentlich Subsahara-Afrika die einzige größere Region auf der Welt ist, wo es nach wie vor ein substanzielles Bevölkerungswachstum gibt. Überall anders, auch in Südostasien und so weiter, schrumpfen die Bevölkerungen.
Also ich kann das wesentlich besser, aber ich meine, das ist benachbart. Zwischen iranisch-Kurdistan und irakisch-Kurdistan gibt es wahnsinnig viele Gemeinsamkeiten, auch sprachlich, kulturell, historisch, Familienverwandtschaften. Also ich sehe, und das ist ein Thema, das ich immer seit in den letzten 30 Jahren sehr, sehr genau einfach auch vor Ort beobachte. Nein, das stimmt nicht. Inzwischen ist es wirklich zumindest in irakisch-Kurdistan so, wo wir jetzt 30 Jahre zwar viel Chaos haben, aber keine brutale Diktatur oder irgendetwas. Auch die Geburtenraten im ländlichen Gebiet gehen gerade dramatisch runter. dramatisch runter. Und das sieht man von Generation zu Generation. Also vor 20 Jahren war sozusagen drei Kinder Kleinfamilie. Dann kam die Zwei-Kinder-Familie als Ideal und inzwischen gibt es immer mehr die Ein-Kind-Familie. Und die Ein-Kind-Familie ist inzwischen auch kein Skandal mehr in kleineren Städten im irakischen Kurdistan. Und das alles von Leuten, die selber noch 7, 8 Geschwister haben. Also die Entwicklung hier in der Region ist ja nicht eine wie in Europa, die im Prinzip schleichend seit Beginn des 20. Jahrhunderts vonstatten geht, also die fallenden Geburtenraten, sondern sie ist wirklich dramatisch. Also sie ist wirklich dramatisch mit ganz, ganz dramatischen auch Veränderungen für Gesellschaft, weil diese ganzen Großfamilien fallen auseinander. Die Kleinfamilie wird überall zum Ideal. Man hat plötzlich einen Haufen alte Leute, mit denen man wirklich nicht wirklich weiß, was man mit ihnen umgehen kann. Und jeder, der sich ein bisschen im Nahen Osten auskennt, merkt es einfach. Ich bin früher, egal wo im Nahen Osten, wenn ich durch irgendwelche Wohnstraßen gelaufen bin, war das immer in so einem Schwarm Kinder. Hello, Mister, how are you? Also das gibt es nicht mehr. Man sieht kaum noch Kinder auf der Straße. Das ist dramatisch hier. Also wir kämpfen in Europa mit dieser Überalterung, haben keine Antworten auf die Frage, was wir in unseren Gesellschaften, wo das Durchschnittsalter inzwischen 46 ist, überhaupt in Zukunft tun sollen, wie Renten bezahlt werden sollen, Sozialsysteme. Und hier passiert das innerhalb von Dekaden. Ne? Insofern, ja, es ist sicher noch auch im Iran so, dass im eher ländlichen Gebiet oder in der Peripherie die Geburtenraten noch höher sind. Die Tendenz aber, dass die Geburtenraten massiv überall sinken, die ist nicht mehr aufhaltbar. Na, und wir haben ja inzwischen in Nordafrika, also in Tunesien, dem Geburtsort des arabischen Frühlings, inzwischen ein Durchschnittsalter von Mitte 30. Also das heißt, das nähert sich gerade alles rapide europäischen Maßstäben. Und du sagtest subsaharisch Afrika, das stimmt auch nicht. Es ist nur noch die Sahelzone. Also auch großen Teilen Afrikas geht jetzt die Geburtenrate dramatisch runter. Nur den sogenannten Youth Bulge, also der Moment, wo in einer Gesellschaft einfach die 15 bis 30-Jährigen die absolute Mehrheit ausmachen, der wird jetzt in Afrika erreicht und der ist während der Zeit des arabischen Frühlings war der im Nahen Osten. Und jetzt sozusagen geht das zurück.
Ja, du hast diese Theorie des Youth Bulge erwähnt, also die gab es ja schon vor mehreren Jahrzehnten in Deutschland, meistens mit dem Namen Gunnar Heinsohn verbunden, der damals ein Buch geschrieben hat, in dem er das ausgebreitet hat. Söhne und Weltmacht oder so hat das geheißen, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, das hat immer so einen leichten...
Jedenfalls, der hat das bei unseren Breiten, würde ich sagen, am bekanntesten gemacht, diese Theorie oder diese Beschreibung. Und da war ja immer der Punkt, eben viele junge Menschen, insbesondere junge Männer, die keine Perspektive haben, die auch keine Chancen haben, einen Job zu kriegen, die keine Chancen haben, Familien zu gründen, weil sie sie nicht erhalten können und so weiter, die sind sozusagen die große Reservearmee für extremistische Terrororganisationen, Islamisten und so weiter und so fort. Ändert sich das dann auch dementsprechend? Also fallen jetzt sozusagen den Extremistenorganisationen, den Islamisten, den Dschihadisten einfach die Leute weg, weil es einfach keine jungen die jungen Menschen einfach ausgehen?
Ja, das ist eine These, die nicht nur ich, sondern letztens auch das Wall Street Journal ja stark gemacht hat, also von der politischen anderen Seite. Was wir im Nahen Osten gerade beobachten, ist, anders als in Europa oder Westafrika, der Dschihadismus verliert unglaublich an Attraktivität. Also Gilles Kepel hat das mal vor 25 Jahren schon gesagt, Dschihadismus ist der Punk des 21. Jahrhunderts. Das heißt, Bewegungen wie ISIS, Al-Qaida, früher auch Hamas waren Jugendbewegungen. Sie hatten immer, im Gegensatz dann auch zu den älteren panarabischen, nationalistischen Parteien und Bewegungen, das konnte man auch Palästina sehr schön sehen, waren die islamistischen Bewegungen, diejenigen, die eine enorme Attraktion auf junge, vor allen Dingen Männer, aber auch junge Menschen hatten. Heute sind die, haben die ihren, den einfach Ausstrahlungskraft komplett verloren. Wir sehen das ja auch, wenn man heute Hamas-Funktionäre sieht, das ist ältester Nahost. Da sind dickbäuchige Männer, Tee trinken in großen Sitzmöbeln, das ist unattraktiv, das kennt man, das so sahen vorher die Saddams und Assads und davor noch die Royalisten aus. Diese Gene Z hier interessiert sich jetzt für Islamismus relativ wenig, sondern versucht eben wie im Iran, ganz stark auch in den ganzen anderen Ländern, andere Wege zu finden, ist nicht sehr ideologisch, ist aber nicht von diesem Dschihadismus angezogen. Und ich hatte letztens für euch einen Artikel geschrieben über eine Entwicklung, die wir ganz konkret in Irakisch-Kurdistan beobachten, die aber auch, wo ich höre, dass das in der ganzen Region ein Problem ist, nämlich dass islamistische Charity-Organisationen, die vom Golf unterstützt werden, im Prinzip diese Gene Z jetzt auch überspringen. Also es ist von diesen islamischen Organisationen wenig Angebote an die 15- bis 30-Jährigen gibt. Die sind sozusagen als verloren abgeschrieben. Und man fängt jetzt wieder in Grundschulen und im Kindesalter an, um gegen den Trend, dass eben Extremismus, Islamismus etc. diese Attraktion hier nicht mehr hat, anzukämpfen, was ein absolut alarmierendes Zeichen ist und wo man jetzt von westlicher Sicht eigentlich absolut gegenarbeiten müsste. Nur werden gerade sämtliche Gelder eben für genau solche Projekte im Rahmen von USAID und auch in Deutschland gestrichen. Das heißt, diese Islamisten sehen ganz genau, sie müssen jetzt sozusagen eine neue Generation heranziehen, die jetzt noch im Kindesalter ist, wenn sie die nicht zunehmend Einfluss in dieser Region verlieren wollen. That said, ist ganz klar, und die These von Gunnar Heinzson lässt sich auch empirisch letztlich bestätigen, da braucht man keine großen ideologischen Ausrichtung. Gesellschaften, in denen zum Beispiel wie im Gazastreifen 70% unter 30 sind instabile Gesellschaften, wenn Leute überhaupt keine Perspektive haben auf Arbeit, auf sexuelle Befriedigung, auf politisches Engagement, auf eine Rolle in der Gesellschaft einnehmen, und das trifft natürlich Männer immer noch stärker als Frauen. Das heißt, man kann eigentlich immer relativ klar sagen, Gesellschaften, wo mehr als 50%, sagen wir, unter 25 sind, tendieren sehr stark dazu, instabile Gesellschaften zu sein. Und eigentlich ist es dann auch die Aufgabe, sich zu überlegen, wie kann man mit gerade diesen jungen Männern arbeiten, damit die eben nicht von Milizen, Islamisten, Extremisten eingefangen werden, sondern ein selbstbestimmteres, konstruktiveres Leben führen können. Das gehört zum Beispiel in unserem Bereich als Hilfsorganisation immer zu einem ganz, ganz wichtigen Aspekt der Arbeit dazu.
Aus diesen Theorien wurden ja dann zum Teil recht weitreichende Folgen gezogen oder Schlüsse gezogen. Also da wurde eben dann beispielsweise behauptet, wenn man es eben mit sinkenden Geburtenraten zu tun hat, wie überall in allen westlichen Ländern, dann würde das auch insofern zu einer Befriedung beitragen, als Kriege einfach nicht mehr zu führen sind. Also es fehlt einfach das Potenzial an Soldaten, das zur Verfügung stehen könnte. Und jeder einzelne verlorene Soldat wäre für die Gesellschaft eine Katastrophe, wenn das oft aus Einzelkinder aus Familien sind. Also sozusagen, es wäre überhaupt nicht mehr möglich. Gleichzeitig, wenn man jetzt Russland anschaut seit 3 Jahren, also Russland ist eine der am dramatisch schrumpfenden Gesellschaften weltweit, schon seit Jahrzehnten. In der Ukraine gibt es massive Hunderttausende, wenn nicht Millionen Verluste unter den Russen zu beklagen. Aber dem Krieg führen hat das bis jetzt keinen Riegel vorgeschoben.
Ja, gut, wobei man natürlich auch mal sagen muss, das ist eine Klassenfrage. Also in Russland ist ja die Frage, wer wird da verheizt. Ne? Das ist jetzt nicht die Jugend oder die jungen Leute aus Moskau, St. Petersburg oder Jekaterinburg, sondern das sind irgendwelche Leute aus der russisch abgeschriebenen russischen Peripherie, die ansonsten aus Perspektivlosigkeit sich zu Tode saufen. Nur, ist Russland jetzt ja auch nicht irgendwie, dass die russische Föderation ist jetzt auch kein zukunftsträchtiges Modell, wo wir sagen, das ist eine unglaublich vorausschauende, konstruktive Politik, was sie da machen, sondern das Ganze ist an allen Ecken und Enden komplett destruktiv und selbstzerstörerisch. Das weiß auch letztlich jeder. Insofern, ich habe auch von dieser Theorie, das ist, heutzutage braucht man diese Massen von Soldaten nicht mehr, es gibt Drohnen, es gibt eine Technologisierung von Kriegsführung, also den Teil habe ich mich auch nie weiter mit beschäftigt, hat mich nie sonderlich interessiert. Die Fragen von, was bedeutet es, wenn weniger Kinder geboren werden und vor allen Dingen, was natürlich dann auch ganz wichtig ist, weniger Kinder heißt, Frauen bekommen wesentlich später Kinder. Und das sehe ich überall hier in der Region. Als ich hier angefangen habe, Anfang der 90er Jahre im Irak, war das vollkommen selbstverständlich, mit 16, 17 zu heiraten, mit 17, 18 das erste Kind zu haben. Und dann ging das halt bis 30 sozusagen im Jahresrhythmus. Meine ganzen jüngeren Kollegen, alle in Irakisch-Kurdistan, die heiraten inzwischen Mitte, Ende 20, dann ist nicht mehr der gesellschaftliche Druck da, sofort Kinder zu kriegen, sondern dann kommt so eine Phase, wo man sagt, jetzt erfreuen wir uns mal an unserer Ehe und den Freiheiten, die wir haben, und dann überlegen wir uns, ob wir irgendwann Kinder haben wollen. Und wenn Frauen mit Mitte, Ende 20 ihr erstes Kind bekommen, haben sie vorher studiert, gearbeitet, immer ein Fuß sozusagen im gesellschaftlichen Leben, haben in vielen, vielen Fällen überhaupt keine Lust, Hausfrau und Mutter zu werden. Das heißt, damit verändern sich ganz, ganz wichtige gesellschaftliche Strukturen, die langfristig eben zu einer eben nicht im, sagen wir mal, im ideologischen Sinne Verwestlichung führen, aber zu Strukturen, wie man sie heute auch in Süditalien, Spanien oder in Portugal oder in Griechenland sieht. Also Kleinfamilien, Familienbanden, die vorher eine ganz große Rolle gespielt haben, nehmen ab. Man führt ein stärker selbstbestimmtes Leben und man hat auch mehr zu verlieren einfach als früher. Und wer mehr zu verlieren hat, riskiert ungerne, sozusagen für irgendwelche Ideologien das, was er hat. Also das sind, denke ich, schon alle Strukturen, die mittel- und langfristig stabilisieren Gesellschaften.
Kommen wir zum Schluss vielleicht nochmal zurück in den Iran. 2022, kann ich mich noch erinnern, bei den Mahsa Amini-Protesten gab es in Wien damals die größte Veranstaltung, Demonstration von iranischen Oppositionellen. Und da habe ich mit einem befreundeten Kurden der Demokratischen Partei Kurdistan Iran gesprochen. Und der war damals zu einem Zeitpunkt, wo allgemein noch Optimismus geherrscht hat, und sehr pessimistisch, hat gemeint, das kann nicht so weitergehen. Es hat keinen Sinn, jeden Tag auf die Straße zu gehen und sich über den Haufen schießen zu lassen. Das ist nicht aufrechterhaltbar, dieser Zustand. Also irgendwas muss passieren oder das Ganze wird wieder scheitern. Es scheint mir jetzt wieder in dieser Phase zu sein. Was für einen Zeitrahmen gibt es? Wie lange ist so eine Situation haltbar? Was kann und wird passieren müssen?
Also das Faszinierende ist, wenn du dir die ökonomischen Eckdaten im Iran anguckst, verfallende Währung, Elektrizität, die nicht mehr funktioniert, wahnsinnige Preissteigerung, Arbeitslosigkeit, eine wirklich zerfallende Infrastruktur an allen Ecken und Enden. Und wir jetzt sozusagen uns an unsere alten Studienzeiten zurückerinnern, wo man ja immer so sozusagen so objektive Kriterien halt, ob ein Staat noch weiter funktionieren kann oder nicht, müsste der Iran eigentlich längst zusammengefallen sein. Also es gibt eigentlich keinen Grund mehr, dass das nicht passiert. Ne? Diese Proteste alleine werden, da teile ich die Einschätzung eines iranisch-kurdischen Bekannten, der auch ein guter kurdischer Bekannter von mir ist, dass diese Sorte von Protesten in der Regel keinen Erfolg haben. Aber was ich sozusagen schon, und ich bin auch nicht besonders optimistisch. Es gab wirklich Zeiten, wo ich optimistischer war, was den Iran anbelangt. Und dieses Beharrungsvermögen dieses Regimes ist wirklich erschreckend und auch irgendwo auch faszinierend, dass das immer noch in der Macht ist, ja. Aber was ich da irgendwie mir sage, es gibt das alte Newton'sche Gesetz, dass der faule Apfel irgendwann vom Baum fallen muss. Also, was interessant ist, diese Regimes haben nichts mehr zu bieten. Wir haben keine Zukunft mehr. Es gibt niemanden mehr daran, der ernsthaft daran glaubt, dass irgendetwas unter diesem Regime besser wird. Das ist, denke ich, immer so ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, das mag 2009 noch anders gewesen sein. Da gab es noch eine Generation, die aus der Revolution gekommen ist, aus dem Iran-Irak-Krieg. Da gab es noch irgendein Versprechen von Reformen, von Aufbruch. Also wir können in irgendeiner Weise mit dem bestehenden Regime für bessere Verhältnisse sorgen. Das ist weg. Ich glaube, das glaubt noch nicht mal mehr irgendjemand im Revolutionsführerpalast. Das heißt, das ist ein sterbendes Regime. Das denke ich, ist ganz, ganz wichtig. Das ist ein sterbendes Regime, ähnlich wie Assad. Wir wussten immer, dieses Assad-Regime ist ein sterbendes Regime. Das kann nicht noch einmal wirklich Syrien regieren. Es ist nur eine Frage, wann und wie es stirbt. Und ich denke, das ist etwas, was im Iran inzwischen wirklich jeder weiß, egal, sogar die Verteidiger dieses Regimes. Wir haben es nicht nur mit einem uralten Personal zu tun, Khamenei ist 86 oder so, sondern wir haben es mit einem sterbenden Regime zu tun. Und für sterbende Regimes gilt das Newtonsche Schwerkraftgesetz. Das heißt, irgendwann in irgendeiner Weise fällt dieser Apfel vom Baum. Und das wäre auch das ganz Wichtige aus europäischer Sicht. Das hat, wie bei keinem dieser Regime jetzt in irgendeiner Weise Sinn zu sagen, mach doch ein paar Reformen und dann machen wir gemeinsam weiter und Dialog, sondern man hat es mit einem Sterbenden zu tun. Und sollte, und es ist wirklich 10:50, sich endlich vernünftig Gedanken zu machen, was an dem Tag danach kommt. Und die gibt es ja offensichtlich nicht. Und diese Gedanken und diese Konzepte hätte man vor 20 Jahren entwickeln müssen.
Ja, ich meine, du hast jetzt auf den Iran-Irak-Krieg nochmal verwiesen. Das hat ja auch dann wieder mit dem jugendlichen Alter der iranischen Gesellschaft zu tun. Also alle diese Mythen oder fundamentalen Mythen der Islamischen Republik spielen ja in der konkreten Lebenserfahrung des Großteils der Menschen überhaupt keine Rolle mehr. Also auch das Ende des Iran-Irak-Kriegs ist jetzt schon fast 40 Jahre her oder so. Also den haben ja kaum, also ein Großteil der Menschen hat damit überhaupt keinerlei Verbindung. Und das ist nicht dieses gemeinschaftsstiftende Verteidigen des Vaterlandes oder was weiß ich was alles oder der Islamischen Republik. Das spielt ja für die überhaupt keine Rolle mehr.
Nein, das war Ahmadinejad war die letzte Generation. Eine relativ junge Generation, die damals aus sozusagen eher proletarischen Verhältnissen, also auch aus dem Konzept der Islamischen Republik, nicht aus den Eliten herausgekommen ist und auf so einer ein bisschen volkspopulistischen Art und Weise einen Neuanfang ja auch versprochen hat. Also gegenüber dem inzwischen verkrusteten Regime. Das ist die letzte Generation gewesen, also Ahmadinejad ist inzwischen auch alt, die sozusagen noch gegen die Protestbewegung aus dem Geist der Revolution und des Iran-Irak-Krieges und all dem einen Aufbruch versprochen hat. Das ist ja wirklich nicht so. Seit Jahren bekommt dieses Regime es nicht mehr hin, nach irgendein halbwegs frisches, junges Gesicht nach vorne zu, das in irgendeiner Weise Zukunft verspricht. Das ist völlig vergreist. Und das zu dem Thema von vorhin, wenn der Gap zwischen dem Alter der Mehrheitsbevölkerung und der Regierung immer größer wird, das ist auch immer so ein klassisches Fall von so sterbenden Regimes. Also wenn du die Bevölkerung 30 ist und die Führung irgendwo über 80, dann stimmt irgendwas nicht. Da sind irgendwelche systemischen Probleme vorhanden, jedem Regime. Ne? Hatten wir der Sowjetunion dann in den 80er Jahren auch irgendwann. Also wenn du immer guckst, wir brauchen jetzt noch einen aus der alten Garde, wer irgendwie tattert, ist am wenigsten zittrig und sitzt noch nicht im Rollstuhl, dann nehmen wir den, das ist so ein klassisches Zeichen, dass irgendwas nicht mehr funktioniert. Ich denke, diese Zeichen sind alle im Iran sichtbar. Und also aus der ganzen Erfahrung jetzt ja auch, wo hier im Nahen Osten ja inzwischen schon auch permanent es zu Veränderungen und Umwälzungen kommt, Türkei ist genau dasselbe. Erdogan ist heute auch ein alter Mann und hat nichts mehr zu bieten. Und Erdogan war ein junger, dynamischer Politiker, der sich gegen das alte Establishment rebelliert hat, der deshalb Unterstützung hatte. Und heute hat er wirklich manchmal Probleme, noch eine Rede zu halten, ohne dass und man merkt, er musste viele, viele, viele Tabletten vorher nehmen. Also das ist die alte Garde jetzt. Und diese alte Garde hat nirgends dafür gesorgt, dass irgendeine jüngere Mannschaft das in der Lage ist zu übernehmen. Und das sind ganz unabhängig von dem, von der Architektur irgendeines Regimes immer klare Zeichen, dass wir uns in einer Endphase befinden. Wir befinden uns im Iran in einer Endphase. Endphasen können extrem blutig sein. Und wir wissen halt nicht, wie lange diese Endphase dauert.
Dann würde ich sagen, wünschen wir der Bevölkerung im Iran alles Gute. Hoffen wir, dass dieses Regime nun endlich wirklich das Zeitliche segnet.
Wir können ja auch noch mal ganz kurz den Zuschauern und Lesern von MenaWatch sagen, wie man selber betroffen ist. Ihr habt ja Autorinnen und Autoren, die im Iran leben, die ich auch sehr gut kenne. Und seit Donnerstag gibt es keinerlei Kontakt mehr. Also wir wissen nicht, leben die noch, sind die inhaftiert, was passiert mit denen? Das sind Menschen, mit denen bin ich fast im täglichen Kontakt und ich gucke irgendwie alle halbe Stunde in meinem Signal, ob wenigstens die zwei Balken kommen, dass derjenige, die Message gesehen haben. Und seit Donnerstag ist absoluter Blackout. Und einfach nur mal aus Empathie, man muss sich nur mal 3 Minuten vorstellen, wie Leben wäre ohne irgendeinen Zugang zum Internet im Moment, im Jahr 2026. Und das ist, worunter alle Menschen im Iran momentan zu leiden haben.
Man hat ja auch die Situation von vielen Exilfamilien, die aber noch Verwandte im Iran haben, die einfach seit Tagen keine Ahnung haben, ob die noch am Leben sind, ob es die noch gibt, was da passiert ist. Noch viel schlimmer natürlich jetzt nicht in Teheran, sondern in anderen Teilen des Landes, in den eher provinziellen Gebieten, in denen ja auch die Repression stärker ist, als das im Teheran der Fall ist. Also für die ist das natürlich eine ganz fürchterliche Zeit. Hoffen wir, dass am Ende irgendwie was Positives dabei rauskommt. Die langfristige Hoffnung wäre natürlich, dass wir in 1-2 Jahren dieses Gespräch irgendwo an einem Kaffeetisch in Teheran führen können und nicht aus Istanbul oder Wien machen müssen. Aber bis dahin.
In 1-2 Monaten. Florian, in 1-2 Monaten.
Naja, gut, so optimistisch bin ich nicht, aber...
Das ist die Hoffnung.
Gut, also in diesem Sinne, danke Thomas, danke auch Ihnen, werte Zuseher, dass Sie uns Ihre Aufmerksamkeit geschenkt haben. Wenn Sie diese Sendung oder andere ähnliche auf unserem Kanal interessiert, dann abonnieren Sie unseren Kanal, kommentieren Sie in den Kommentarspalten, alles das hilft natürlich beim berühmten YouTube-Algorithmus. Und ansonsten nochmal herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche, wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MenaWatch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.